Ist KI nun Fluch oder Segen für die Energiewende? Auf der einen Seite wissen wir, welchen enormen Energiehunger die KI hat. Da geht es natürlich um Strom, aber auch um Wasserverbrauch. Und die Verbrauchszahlen sind enorm. Auf der anderen Seite kann heute eine KI innerhalb kürzester Zeit komplette Plattformen, Software entwickeln, die dann wiederum bei der Energiewende zum Einsatz kommen und sie dann schneller machen. Ein schwieriges Thema also, dem wir doch heute mal auf den Grund gehen werden.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Genau darüber spreche ich nämlich heute mit meinem Gast Björn Weide. Er ist CEO von LyncTech, einem Unternehmen, das Cloud-Plattformen für Energieversorger entwickelt. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und jetzt ein ganz besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast Björn Weide.
Vielen Dank, Jürgen, für die Einladung und für die schöne Intro.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir heute so rausarbeiten. Aber erstmal, bevor wir in das Thema einsteigen, welche Bedeutung hat eigentlich der Lux bei LyncTech? Denn der läuft einem beim Besuch der Website über den Bildschirm und findet sich auch im Logo wieder. Seid ihr so weitsichtig wie ein Lux oder spitzt ihr bei euren Kunden besonders die Ohren? Also hört ihr wie ein Lux, sagt man ja auch immer so, ne? Besonders gut zu. Also wie ist es dazu gekommen? Der ist ja sehr stark präsent. Wie identifiziert ihr euch damit?
Also erstmal finde ich total gut, dass jeder so seine eigene Vorstellung macht, wie mit Kunst. Ja, da sagt der Künstler nicht, was man da drin sehen soll, sondern jeder Betrachter kann seine eigene Interpretation machen. Das sagt viel mehr aus, glaube ich, nachher, was wir uns darunter vorgestellt haben. Aber unsere Genese ist ja, dass wir eine Ausgründung aus einem Energiekonzern sind. Und wenn man sich so überlegt, wo die herkommen, das waren ja in der Regel öffentliche Unternehmen. Die hatten alle so ein bisschen was von Bürokratie und Langsamkeit und Co. Dann war sicher auch so der Wunsch, jetzt mal was ganz anderes zu machen und eben ein schnelles, schlankes, kleines, aufmerksames, smartes Wesen auch zu sein. Der Lux steht ja auch so ein bisschen für Pfiffigkeit und das wollten wir dann, glaube ich, ausdrücken. Und der ist geblieben, der ist auch nicht nur auf der Website, der liegt bei uns im Büro rum, auch physisch, mit als große so Köpfe. Wir haben mal auf einer Schule aufgesetzt und sind dann mit dem Lux-Kopf durch die Gänge gegangen und so. Also der ist schon sehr präsent.
Okay, gut. Das heißt, ihr wolltet euch auch so ein bisschen abheben von dem manchmal etwas piefigen Design, kann man ja sagen, von so Stadtwerken. Und da sind wir nämlich direkt schon beim Thema. Du kommst ja ursprünglich eigentlich aus dem E-Commerce und so der Mittelstandsdigitalisierung. So von Smartsteuer bis Konox habe ich gelesen. Jetzt bist du seit Juli 2025 CEO von LyncTech. Ne? Das LyncTech selbst gibt es seit 2020. Und du hast es gerade gesagt, das kommt aus dem Umfeld von dem Stadtwerk EnerCity. Sie sind, glaube ich, alleinige Eigentümer. Wie war denn so der Einstieg dann in die Themen rund um die Energiewende für dich? War das so komplett neu oder hattest du da vorher schon Berührung mit?
Na, nur als Anwender, so wie du und ich wahrscheinlich beide privat sich vielleicht in den letzten Jahren mehr, als wir es früher getan haben, auch mit Fragen der Energie beschäftigt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sicher vor einigen Jahren noch vermehrt aus einer ökologischen Perspektive und dann muss man ja leider sagen, auch durch Veränderungen in der Geopolitik auch zunehmend auch so Fragen, wo kommt denn die Energie in der Zukunft auch noch her von Partnern, auf die wir uns verlassen können und so. Also ich sage nur Gaskrise. Mit dem Angriff der Russen auf die Ukraine wurde das ja plötzlich nochmal ganz dramatisch. Aber jetzt natürlich auch wieder verstärkt, glaube ich, auch ökologische Fragen. Jetzt der Iran-Krieg nochmal die Frage nach der Abhängigkeit von Öl und Co. Also ich glaube, es gibt ganz viele Blickwinkel auf das Thema Energie und wir haben alle damit zu tun. Unsere ganze Wirtschaft funktioniert nur mit Energie, mit hohem Einsatz von Energie. Und die Frage, wo der zukünftig herkommt, wie wir den nachhaltig gestalten, ist, glaube ich, eine ganz zentrale, auch für die Frage, wie es wirtschaftlich mit der Welt, aber insbesondere mit dem Westen weitergeht. Das hat mich so am Frühstückstisch im Gespräch mit meinen Kindern schon lange beschäftigt. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich mich, heutzutage brauchen wir ja dank KI nicht nur einen Job, sondern gleich mehrere. Ich habe ja noch einen zweiten Hut auch und noch eine KI-Beratung und beschäftige mich da als Informatiker mit dem Thema der aktuellen Zeit mit KI. Und darüber kommt ja nochmal ein anderer Blickwinkel rauf, denn der Energiehunger von KI, ja, kommt fast nur in der Unzeit, wo wir eigentlich versuchen, irgendwie Energie zu sparen und unsere Abhängigkeit von Fossilen zu reduzieren, haben wir jetzt eine Technologie, die auch noch zusätzlich den Energiebedarf forciert. Und diese beiden Themen treiben mich um und haben mir in der LyncTech eine ganz, ganz tolle Heimat gefunden, weil ich da auch mit dem Shareholder in der City, glaube ich, einen super Partner habe, die schon lange die Energiewende massiv vorantreiben. Das ist jetzt keiner, sich aus seinen Kohlekraftwerken ausruht, sondern sagt, wir müssen weg davon, ganz massiv investiert. Und da fühle ich mich dann sehr zu Hause.
Ja, du hast ja jetzt direkt ein paar Riesenthemen angerissen. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen wahrscheinlich, ne? Weil Energiewende oder Energiepolitik ist ja heute eben tatsächlich nicht nur ein reines klimapolitisches Thema. Es ist ein wirtschaftliches Thema. Und es ist natürlich mittlerweile, das haben wir jetzt ja gesehen, das sagt der Ukraine-Krieg und jetzt auch der Iran-Krieg, es ist ein sicherheitspolitisches Thema. Und da steckt natürlich ganz viel drin. Und deswegen können wir ja direkt mal in so einen Widerspruch reingehen, nämlich was bedeutet eigentlich KI beim Thema Energiewende? Weil KI verursachte 2025 nämlich rund 20% des gesamten Stromverbrauchs aller Rechenzentren weltweit. Und wir reden hier von 448 Terawattstunden Strom. Und der Anteil soll noch steigen, fast sich verdoppeln bis 2030. Es gibt da einen schönen Vergleich. Wären Rechenzentren ein Land, würde dieser Stromverbrauch weltweit den 11. Platz einnehmen. Also ist schon verdammt großes Land. Das ist natürlich jetzt, sind Rechenzentren, ist nicht alles KI, aber deren Anteil da drin wächst eben auch rasant schnell. Wenn du jetzt so täglich mit KI arbeitest, denkst du da manchmal auch, ups, eigentlich bin ich ja auch Teil des Problems?
Ja, das müssen wir alle, glaube ich, jeden Tag denken. Das ist ja leider nicht nur bei der Nutzung von KI, sondern unser gesamter westlicher Lebensstandard verbraucht leider viel mehr Ressourcen, als wir uns eigentlich erlauben dürften. In den Diskussionen, die da immer wieder aufkommen, wird, glaube ich, manchmal unterschätzt, dass alleine Wohnen schon den Verbraucher, die meisten von uns wohnen alleine so, dass ihr Jahresverbrauch an Energie schon einfach durch so pure Wohnen abgedeckt ist, dann darf ich noch nicht reisen, schon gar keine Flüge machen und ansonsten auch nicht so wahnsinnig viel atmen, denn wir stoßen auch noch CO2 auf beim Atmen, also wir sind ja wirklich die Dreckschleudern, wir Menschen, und jetzt kommt auch noch KI dazu. Insofern ist die Frage total berechtigt, aber man muss sie, glaube ich, im Kontext setzen. Unser Handeln ist grundsätzlich erstmal verbunden mit dem Verbrauch von Energie und dem Erzeugen von, sagen wir mal, Altlasten. Und das ist ja die Frage, und deswegen heißt mein Unternehmen, was ich noch zusätzlich habe, auch tatsächlich so Net Positive Ventures, heißt das. Und es geht mir darum, gerade Technologie in meinem Fall so einzusetzen, dass das Ergebnis netto positiv ist. Also mir bewusst zu sein, dass mein Handeln immer auch eine negative Konsequenz haben wird, aber in dem Fall Energieverbrauch zu steigern. Und ich hoffe aber, mit dem Handeln quasi einen mehr als kompensierenden positiven Einfluss zu haben. Und gerade bei der Energiewende, glaube ich, sind wir fast darauf angewiesen. Die Energiewende aus meiner ganz persönlichen Überzeugung braucht ganz dringend eine Digitalwende. Das hat vielerlei Gründe, können wir gleich noch darauf eingehen. Und die können wir faktisch nur mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz noch bewältigen. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich jetzt glaube, dass halt nie ein konkretes Problem löst im Produkt sozusagen und irgendwelche Entscheidungen für uns trifft, sondern vielmehr auch damit, dass es eben ein Softwareproblem ist und wie, wenn es eine Branche schon revolutioniert hat, dann sicher die Softwareentwicklung, dass wir einfach viel mehr Software brauchen in Zukunft, um diese immer dezentraleren Energienetze zu steuern. Das ist ja der eigentliche Wandel, der jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat. Das ist eben nicht nur ein Wechsel des Energieträgers, sondern auch der Frage, wo und wie die produziert werden. Eben nicht mehr in 2, 3, 4 großen Großkraftwerken rund um eine Stadt, sondern verteilt auf zig Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, teilweise Balkonkraftwerke bei einzelnen zu Hause. Das alles zu managen, ist eine Komplexität, das können wir eigentlich mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr steuern, brauchen dazu digitale Produkte und Lösungen, und da kann uns KI, glaube ich, eine Menge helfen.
Ja, das ist ja tatsächlich ein großes Problem, ne? Wir haben ja in Deutschland gut 850 oder sind, glaube ich, sogar noch 851 Verteilnetzbetreiber, und da sind natürlich auch einige der 1500 Stadtwerke in Deutschland mit drunter, und jeder kocht da so im Grunde sein eigenes Süppchen, und aber man hat irgendwie den Eindruck, keiner scheint da so richtig Bock auf Modernisierung zu haben. Das geht irgendwie so ein bisschen unter. Und einer meiner früheren Gäste, Joachim Plesch, von Gorfion, der hat da mal was zu verfasst, und der schätzt, dass man durch eine entsprechende Modernisierung und letztendlich auch Digitalisierung bis zum Jahr 2040 gut 120 Milliarden Euro sparen könnte, zum Beispiel mit sogenannten Shared Service Center. Ist das so ein bisschen in die Richtung, in der ihr auch geht, oder wo kann man da einhaken mit KI?
Naja, also ich kann die Zahlen jetzt nicht verifizieren, aber sicher die Größenordnung wird stimmen, dass wir eine Menge Potenzial liegen gelassen haben in der Vergangenheit. Ich möchte aber jetzt schon mal ein bisschen in die Bresche springen für, ja, nicht nur meinen Shareholder, sondern auch die Branche in Summe. Wenn man sich anguckt, woher die kommen und was für eine zentrale Aufgabe denen zufällt jetzt auch in der Energiewende, sind die Aufgaben schon horrend und die Ausgangsbedingungen waren nicht wahnsinnig gut. In vielen Kommunen sind die Energieversorger immer auch gleichzeitig sozusagen Postfinanzierer von anderen öffentlichen Einrichtungen, wie in Hannover zum Beispiel vom öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, die Kommunen sind angewiesen auch auf die Erträge, die die Energiewirtschaft da erzielt. Und gleichzeitig kommt jetzt aber immer mehr Druck auch bei Fragen der Finanzierung und Investitionen von solchen Transformationen und Wenden. Ob das nun infrastrukturell ist, weil wir immer mehr in Erneuerbare investieren müssen oder eine digitale Wende, das kostet alles wahnsinnig Geld. Und das ist dann gar nicht so leicht, diese Balance zu wahren zwischen, da ist immer noch eine öffentliche Hand, die braucht Geld und wir müssen aber auch investieren. Aber du schüttelst den Zeigefinger, dann sagt der, was dein Einwand ist.
Ja, da war gerade ganz aktuell ein Artikel, in dem ich jetzt gelesen habe, und es war nicht nur einer, dass viele Verteilnetzbetreiber, wie Westnetz, Bayernwerk, Kölner Rheinnetz, aber auch so einige andere, mit die höchsten Eigenkapitalrenditen in der Bundesrepublik einfahren. Und die liegen zum Teil bei gut 30%. Bei Kölner Rheinnetz sollen sie sogar bei 98% liegen. Und das BNE, der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, sagt dazu, es gibt keine andere Branche, in der die Marktführer auch nur annähernd so profitabel sind. Also im Vergleich dazu, im Rüstungskonzern Rheinmetall kommen sie auf eine Eigenkapitalrendite von 22,7%. Also das ist fast schon peinlich gegenüber den Verteilnetzbetreibern. Also Geld scheint ja da zu sein, hat man den Eindruck. Trotzdem wird immer wieder gejammert, dass man eben noch mehr Geld für den Netzausbau bräuchte und noch mehr Investitionen. Also da scheint doch irgendwo eine gewisse Diskrepanz zu sein.
Also ich glaube tatsächlich, dass digitale Geschäftsmodelle da noch bessere Renditen einfahren. Da haben wir in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viele. Die Plattformbetreiber haben in der Regel auch so 80% teilweise oder auch jetzt Schiffshersteller sogar. Aber natürlich ist das Geschäft, wenn man Hardware betreibt, also wie jetzt einen Rheinmetall, immer noch mal schwieriger. Ne? Da werden echte physische Dinge durch die Gegend geflogen und verarbeitet. Wir haben in der Energiewirtschaft in der Regel ja mit fluiden oder sogar virtuellen Produkten zu tun, also der Strom aus der Steckdose. Aber der braucht am Ende zur Erzeugung und zur Verteilung am Ende ganz viel physische Infrastruktur. Und da sind die Investitionszyklen schon sehr ungewöhnlich, anders als in vielen anderen Branchen. Du investierst hier immer über Generationen hinweg. Das heißt, wenn sich eine Inner City jetzt gerade Gedanken macht, wie sie ihr Geld in die Zukunft investiert, dann rechnen wir ja mit Returns, die liegen Generationen weit weg von hier. Und für normale Unternehmen in der Regel ungewöhnlich. Also die meisten, die kapitalmarktorientierten, denken in Quartalen, manche vielleicht in Jahren, also in Bilanzjahren, und wir müssen immer in Generationen denken, weil die Investitionen, die wir in Infrastruktur machen, wo wir den Boden aufbuddeln und Netze zerlegen oder eben ganze Kraftwerke bauen, dann rentieren die sich erst in Generationen. Das erfordert eine ganz andere Art, auch ranzugehen an die Finanzierung von diesen Projekten, und auch Banken achten dann gut darauf, dass sie Geld geben nur für Unternehmen, die damit umzugehen wissen und die einigermaßen ordentliche Erträge auch einfahren, auch über Jahre und stabil. Insofern sind die Anforderungen auch an diese Wirtschaft ein bisschen andere. Ich kann es jetzt nicht mit einem Bäcker vergleichen. Aber ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass diese Branche viel Geld verdient hat in der Vergangenheit insbesondere und jetzt auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive in der Pflicht ist, jetzt auch zu investieren. Und ich gucke auch nicht nur unkritisch auf diese Branche. Wir haben selber ein Projekt gestartet, Smart Meter Now heißt das, wo wir ganz aktiv so ein bisschen der Branche auch auf die Füße treten, weil ein ganz wichtiger Baustein für eine Digitalwende ist, dass wir überall diese flauen Stromzähler einbauen, die sogenannten Smart Meter oder IMSYST, wie die Branche selber nennt, intelligente Messeinrichtungen. Und da sind wir unglaublich langsam. Da sind wir deutschlandweit, also in Deutschland mit 3% Verbreitung, also weit, weit abgeschlagen hinter dem internationalen Wettbewerb. Unsere Nachbarn haben teilweise schon Vollausbau. Da müssen wir dringend schneller werden. Und das wird vielleicht auch nicht nur funktionieren, indem man Freunde bittet, sondern auch mal ein bisschen eine härtere Gangart wählt. Da bin ich dann auch bei dir. Da muss noch was passieren.
Wie kann denn hier KI ganz konkret Unterstützung leisten, damit man da mal jetzt so einen Anpack kriegt, wo KI wirklich bei der Energiewende und zum Beispiel bei Smart Meter, du hast gerade gesagt, das ist ein Riesenthema, ne? In Ländern wie Italien, Frankreich, Schweden gibt es fast schon beinahe flächendeckend und wir hängen hier bei 3% der Haushalte maximal hinterher und das könnte dann ja tatsächlich mit einigen anderen Tools wie dynamische Tarife, passende digitale Angebote wirklich so ein richtiger Gamechanger werden. Wo sind da zum einen die Bremsklötze? Sind es die Stadtwerke, der Gesetzgeber? Müssen wir Verbraucher, Verbraucherinnen uns selber darum kümmern? Also das ist ja eine spannende Frage. Und wo kann KI hier wirklich so eingesetzt werden, dass das wirklich uns ja richtig nach vorne bringt?
Ja, also das ganz wichtige Punkt ist schon genannt. Genau, die Smart Meter sind für die Energiewende ein ganz zentrales Element. Ich habe vorhin ja schon angedeutet, einer der Hauptpunkte, die sich da gerade ändern, und der ist sehr elementar, ist der Wechsel von zentralen, mehr oder weniger zentralen Energieversorgungen hin zu dezentralen. Das heißt, wir sind alle zukünftig nicht nur Verbraucher, sondern oft eben auch Produzent von Strom, einer Photovoltaikanlage auf dem Dach im Hof. Und der Strom wird nicht mehr so gleichmäßig produziert, wie das früher der Fall war. Ne? Wenn du Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke hast, Ja, man musste immer vorne was reinwerfen, damit nicht mit Strom rauskommt. Aber wenn du die Logistik da einigermaßen im Griff hast, dann produzierst du konstant Strom und kannst es auch gut planen. Mit einer Umstellung auf Erneuerbare und eben auch einer Dezentralisierung kommt der Strom verteilt über ganz Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark. Ich habe dann mal Dunkelflauten, wie es dann so heißt. Anfang des Jahres war auch nicht besonders windstark, zum Beispiel weniger als in den Planungen zum Beispiel. Und das heißt, wir müssen plötzlich in den Netzen reagieren und sagen, oh, hier ist jetzt weniger Energie aus Erneuerbaren da als geplant. Wir müssen jetzt irgendwie andere Speicher oder eben auch andere Kraftwerke wieder anschmeißen, die das ausgleichen. Und wir müssen eben auch die Verbraucher uns dazu bekommen, dass sie ihren Bedarf ein wenig anpassen und nach Möglichkeit dann Strom konsumieren, wenn er günstig ist, weil er viel da ist und ihren Verbrauch vielleicht reduzieren, wenn er wenig da ist und teuer. Und das geht in der Marktwirtschaft am besten über den Preis. Und das ist dann genau so ein dynamischer Tarif, der versucht genau das zu erzeugen, zu sagen, ihr setzt Anreize zum Energiesparen vielleicht gar nicht mehr, sondern zu verlagern von Energieverbrauch in günstige Zeiten, weil dort deine Abrechnung tatsächlich viertelstundengenau passiert. Und wenn jetzt gerade am Markt der Preis günstig ist, weil die Sonne scheint, heute in Hannover nicht so viel, aber vielleicht bei dir, dann
Auch
wäre der
nicht.
Strom auch nicht ganz schlecht. Okay, dann müssen wir ein anderes Beispiel wählen. In 2 Wochen. Ich glaube, nächstes Wochenende soll es schön warm werden, Sonne
Ja.
scheint, der Wind wehen und so, dann wird viel Energie produziert und vielleicht lade ich mein Elektroauto zu Hause dann tatsächlich am besten dann, wenn der Strom günstig ist und das über einen Smart Meter zu steuern, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Energiewende. So, du hast vollkommen recht, das ist viel zu langsam passiert in der Vergangenheit. Und das hat sicher multikausale Gründe und können wir auch nicht auf jeden eingehen. Aber weil du gefragt hast, wo KI da helfen kann, dieses Projekt Smart Meter Now, das haben wir in knapp 4 bis 8 Wochen, je nachdem, was man zählt, gebaut. Das wäre früher ein sehr großes, umfangreiches Softwareprojekt gewesen, da der Return on Investment da sehr überschaubar ist. Wir wollten vor allen Dingen Signal setzen und den Markt so ein bisschen antreiben, hätten wir uns das früher gar nicht in Häkchen leisten können. Jetzt dank KI haben wir das so derartig beschleunigt in der Softwareentwicklung, dass wir das machen konnten. Und in der Hoffnung, wir haben damit auch einen positiven Effekt auf den Markt. Da werden immer mehr Verbraucher über solche Portale kommen und auch Anfragen stellen. Denn hast du ja schon erwähnt, auch wir als Verbraucher können ein bisschen was dazu beitragen, indem wir einfach von unseren Netzbetreibern den Einbau von solchen Smart Mietern fordern. Dann tragen wir hoffentlich auch was ein Stück weit zur Energiewende bei. Also ein bisschen indirekt der KI-Beitrag, aber für uns schon sehr konkret, weil wir eben dieses Projekt sonst gar nicht hätten machen können.
Aber würde KI dann auch die Vernetzung innerhalb der ganzen Verteilnetzbetreiber nicht auch fördern und auch der Stadtwerke, dass nicht jeder so seinen eigenen Drista macht, sondern es wirklich eine Plattform beispielsweise gibt, wo sich alle zusammenfinden? Oder geht es da dann am Ende doch, jeder möchte seine Freunde behalten, sich bloß nicht in die Karten gucken lassen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass da doch auch eine sinnvolle Anwendung wäre, vor allen Dingen, dass ja auch wirklich gerade wegen den Rechenleistungen, die KI hat, und der große Vorteil der KI ist ja, oder einer der großen Vorteile ist ja diese irre Geschwindigkeit, da könnte man doch unglaublich viel Zeit einsparen bei vielen Dingen.
Also wo KI aber in einer anderen Form, als wie sie jetzt mit ChatGPT und so fällen, zum Einsatz kommt, ist natürlich bei diesen hochkomplexen Berechnungen dann auch von der Verteilung vom Strom auf das Netz
Genau,
dann zu
zum
Kunden, wo
Beispiel.
gerade Entscheidungen getroffen werden. Das passiert heute schon. Das passiert aber auch ehrlicherweise schon vor ChatGPT, weil das andere Algorithmen sind, die schon länger im Einsatz sind. Aber ja, also das meine ich ja. Technologie, insbesondere Software, hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auf die Frage, wie gut und wie schnell wir sind bei dieser Energiewende und eben als Voraussetzung dafür bei der Digitalwende. Und KI ist da ein weiterer Baustein. Ich sage nicht, dass das der heilige Gral ist oder die Silver Bullet, mit der wir jetzt alle unsere Probleme lösen. Ich sage nur, weil du so begonnen hast, die Risiken und auch die negativen Auswirkungen jetzt insbesondere durch den Strom und du hast ja auch angesprochen, Wasserverbrauch, die sind natürlich nicht zu vernachlässigen und wir müssen uns darum kümmern, durch immer effizientere Berechnungen auch in den Rechenzentren und natürlich auch durch Umstellung auf erneuerbare Energien. Was jetzt sicher fatal wäre, wie in den USA gerade passiert, wenn massenweise wieder Gaskraftwerke gebaut werden, nur um den Energiehunger da zu stillen. Also da müssen wir sicher aufpassen, dass wir nicht auch in Errungenschaften der Vergangenheit da wieder rückabwickeln. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Technologie, die uns helfen kann. Deswegen können wir nicht sagen, wir lassen das. Ne?
Wobei es gibt ja außer Wasser- und Stromverbrauch durchaus noch ein anderes Problem, was mit KI kommt. Denn die KI hat ja einen unglaublichen Rohstoffhunger, ne? Und der Mehrbedarf so an mineralischen Rohstoffen steigt da unheimlich an. Und dadurch werden immer mehr natürliche Areale ja durch den Tageabbau zerstört, weil das eben in Tagebauflächen umgewandelt wird. Und das sind auch oft intakte Regenwälder darunter. Und damit zerstört eben dieser Tagebau ja auch komplette Ökosysteme. Da sind vor allen Dingen auch in Afrika beispielsweise beispielsweise Lebensräume von Gorillas, Bonobos und Schimpansen stark bedroht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die negativen Folgen wirken sich teilweise im Umkreis von über 50 Kilometer rund um den Tagebau aus. Und wenn man mal bedenkt, dass für eine Gewinnung einer Tonne seltener Erden gut 2000 Tonnen giftiger Müll anfallen und darunter auch radioaktiver Abfall, ist natürlich immer die Frage, sind uns die Segnungen der KI lieber als Schimpansen? Also wie gehen wir damit um?
Ja, diese Frage. Aber ganz ehrlich, also die ist berechtigt und die müssen wir uns auch stellen. Aber wir tragen jetzt hier seit ich weiß nicht wie vielen, 10 Jahren oder was, 13 inzwischen, unsere Smartphones in den Hosentaschen mit wahnsinnig viel verbauten Bauteilen, wie seltene Erden benötigt werden. Ich würde dich jetzt auch nicht bitten wollen, das zukünftig zu unterlassen und wieder mit deinem Festnetztelefon zu telefonieren. Ich glaube, diese Segnungen des Fortschritts und der Wissenschaft, die kommen immer mit einem Preis und müssen ganz dringend auch ein Bewusstsein dafür schärfen, was dieser Preis ist. Interessanterweise kommt jetzt die Diskussion um seltene Erden, um Wasser und Energieverbrauch beim Thema KI wieder auf. Aber das Thema hatten wir eigentlich schon die ganze Zeit. Da haben wir es nur erfolgreich verdrängt. Und ich finde es in dem Fall sogar dann gar nicht schlecht, dass wir durch die KI und das starke Wachstum wieder darüber nachdenken. Aber es ist eben nicht nur ein Problem von KI, sondern ganz grundsätzlich. Ich hatte mich neulich mit jemandem, vielleicht darf ich das kurz noch sagen, gesprochen aus der Batteriezellenproduktion. Die ist ja nicht nur für, weiß nicht, für Autos oder so relevant, aber eben auch und gerade für Elektroautos und dann eben auch für den Baustein der Energiewende. Da brauchen wir auch ganz viel seltene Erden, die eben ganz vielfältig, ganz oft eben auch aus China und so kommen, wo wir ganz unabhängig von ökologischen Fragen jetzt auch noch ein geopolitisches Lieferkettenrisiko haben. Wenn da nämlich mal irgendeiner sagt, wie geben wir euch nicht, dann stehen bei uns die Bänder still und wir haben überhaupt gar keine Batterie mehr, um die ganzen Geräte zu betreiben. Wir brauchen Batteriespeicher zukünftig, um auch diese Fluktuation an den Energiemärkten abzufedern und so, sind auch davon abhängig. Und da gibt es jetzt ganz interessanterweise, darf ich gar nicht erzählen, wer das dann konkret ist, aber auch in der deutschen Wirtschaft Bemühungen, auch Forschung anzutreiben, zu sagen, wie kommen wir denn weg von der Abhängigkeit auch wieder seltenen Erden? Und da werden inzwischen Akkus produziert, die nicht ganz so eine ganz hohe Energiedichte haben, aber eben weitestgehend in Europa hergestellt werden können mit Materialien, die uns zur Verfügung stehen. Also dadurch, dass jetzt tatsächlich durch dieses KI-Wachstum der Druck auf die Märkte für die Lieferung von bestimmten Ressourcen, das ist Energie, das sind seltene Erden, das ist Wasser und so, entsteht, setzt auch wieder Innovationsdruck ein, zu sagen, wie können wir dem denn begegnen, mit hoffentlich positiven Effekten über die KI hinaus, nämlich auch, dass zukünftig vielleicht in unseren Smartphone-Akkus sind, die nachhaltiger produziert sind. Und das wäre dann wieder ein guter Effekt.
Ja, das ist ja ganz spannend, dass du das sagst. Und das stimmt ja auch. Die Entwicklung ist vor allen Dingen auch rasant schnell. Und es entstehen tatsächlich neue Innovationen, ganz neue Wege. So wird ja zum Beispiel zurzeit auch an Bioprozessoren geforscht, ne, bei denen lebende neuronale Netze, die nur einen Bruchteil des Energiebedarfs der digitalen Prozessoren haben, in Computer eingearbeitet werden. Die haben bisher noch eine relativ kurze Lebensdauer, ein paar Monate nur, aber die damit einhergehenden Einsparungen dieser Biochips könnten A, das Energieproblem der KI lösen und B, würden sich allerdings natürlich auch neue Fragen damit aufwerfen. Und man weiß noch nicht, welche Probleme dadurch entstehen und vor allen Dingen, welche ethischen Fragen da auf uns zukommen. Wie siehst du solche Entwicklungen? Siehst du da eher Chancen drin? Oder denkst du, so lebende neuronale Netze? Ich weiß nicht.
Nö, also damit habe ich jetzt ethisch erstmal kein Problem. Wie gesagt, ich gucke da genau auf diese Nachhaltigkeitsgründen sehr positiv drauf, eben, dass überhaupt wieder so viel geforscht wird oder zumindest sichtbar geforscht wird. Da erwarte ich in der Zukunft noch viel, viel mehr Innovation. Jetzt will ich nicht den gleichen Fehler machen, wie ihn einige populistische Politiker tun und nochmal auf die Frage Kernfusion und so hinweisen. Auch da steht ja irgendwie leider seit 30 Jahren immer in 30 Jahren eine Technologie vor dem Durchbruch.
Aber das seit 80 Jahren?
Ja, genau. Aber ich hoffe, dass ich noch zu Lebzeiten, also ich noch erleben werde, dass der Durchbruch da kommt. Wir hören wieder die positiven Nachrichten aus den verschiedenen Forschungsreaktoren. Aber das ist ja eine tolle Sache. Also die Frage, müssen wir warten mit Innovationen, bis wir quasi die Probleme, die damit einhergehen, gelöst haben? Oder ist nicht der Druck über diese Innovation, wie die auf dem Markt kommt, gleichzeitig auch ein großer Anreiz für Innovationen, der sonst nicht passieren würde? Und das finde ich jetzt bei KI tatsächlich ganz beachtlich, dass durch den Druck der Bedarfe von Rechenzentren und Co. wieder der Druck auch steigt, Innovationen so im Werkstoffbereich und Co. zu sehen. Und ich gucke da sehr positiv drauf. Aber natürlich auch bei solcher Forschung gilt es da irgendwie ethische Gesichtspunkte mit zu berücksichtigen. Ich finde es gut zu sehen, dass auch in der Ausbildung von Studierenden das immer häufiger ein Thema wird, also Ethik oft in den Universitäten mit unterrichtet wird bei verschiedenen Themen. Ich hatte das im Informatikstudium auch schon, wenn auch nur sehr überschaubar und finde es aber ganz wichtig, dass wir diese Fragen immer mitdiskutieren.
Du hast mal in anderen Gesprächen gesagt, nicht jede KI-Anwendung ist automatisch sinnvoll. Woran erkennst du denn, dass jetzt im konkreten Fall einen echten Mehrwert bringt? Oder hast du vielleicht Beispiele, wo du sagst, ne, da ist KI nun wirklich gar nicht sinnvoll, aber auf der anderen Seite kann man KI wieder dort und dort besonders toll einsetzen?
Ja, das Gemeine ist, dass man das oft erst im Nachgang als Post betrachten kann und wirklich einschätzen kann, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Ich will überhaupt nicht jemandem verbieten, jetzt mit KI auch mal rumzuexperimentieren und Sachen auszuprobieren. Ein gewisses Bewusstsein dafür, was man da macht, das fände ich aber schon ganz gut, wenn man sich einfach klar macht, dass jede Anfrage bei so einem LLM so ungefähr einen Teelöffel Wasser verbraucht zum Beispiel. Das klingt erstmal wahnsinnig wenig, aber wenn ich da jeden Tag hunderte Anfragen stelle, dann merkt sich das auch, Stromverbrauch noch gar nicht eingerechnet. Und dann muss es halt nicht, erstens, jede Anfrage muss nicht bei einem LLM landen, wenn es auch irgendwie einen Blick bei Google tun kann. Das ist ungefähr 10-mal so teuer, so eine Anfrage bei einem LLM zu stellen, wie bei Google, einfach was den Ressourcenverbrauch angeht. Natürlich sehen wir aber auch gesellschaftlich negative Auswirkungen, sogenanntes AI-Slop, wo also irgendwie unsere sozialen Medien geflutet werden mit Inhalten, die auch nicht immer nur das Beste der Menschen im Sinn haben. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Aber auch bei unserer alltäglichen Nutzung kann man sich ja immer schon mal fragen, muss ich jetzt irgendwie für das Zusammenfassen von einer fünfteiligen Mail irgendwie das absolute Topmodell der KI da irgendwie fragen? Es war ja schon interessant zu sehen, wie groß der Aufschrei war, als nach ein paar Stunden oder Tagen das neueste Modell von Anthropic Fable da irgendwie eingestellt wurde. Da hatte man das Gefühl, Leute können gar nicht mehr ohne leben. Also war ja 3 Tage alt. Also muss man ja sonst fragen, ob wir da nicht mit ein bisschen mehr Augenmaß, auch was die Nutzung der Technologien angeht, drauf gucken können. Wir setzen ja auch nicht immer die Hecken, wie sagt man, den Bulldozer an, wenn wir mal eine kleine Änderung im Haus haben wollen. Also wähle ein richtiges Werkzeug, dann wäre, glaube ich, schon viel getan für ein bisschen mehr Nachhaltigkeit.
Ja, das klingt gut. Jetzt gibt es ja auch den EU AI Act, der ist ja jetzt in Kraft. Ne? Da geht es um Kennzeichnungspflichten und das wird ja auch immer mehr. Für jemand wie dich, der du ja täglich mit KI arbeitest, ist das eine notwendige Leitplanke oder eher eine Innovationsbremse?
Naja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache, dass die EU so früh mit dem Versuch einer sinnvollen Regulierung angefangen hat. Denn dass wir Regulierung brauchen, das streiten ja noch nicht mal die großen Hersteller in den USA ab, die ja jetzt oft nicht bekannt sind dafür, dass sie nach dem Regulator rufen. Weil im Falle von KI haben Sam Altman, aber eben auch die anderen Großen sehr früh angefangen, schon sich an die Öffentlichkeit zu wenden und sagen, hier entsteht eine Technologie, die bedarf etwas mehr Kontrolle und Weitsicht, als wir das vielleicht gewohnt sind, weil es so schnell geht, weil wir sie nicht verstehen. Und deswegen ist es gut, dass die EU da versucht, das zu tun. Das ist für den Regulator, für die öffentliche Hand ja auch eine neue Entwicklung. In der Regel war es ja so, es passierte irgendwas technologisch, dann hat man sich das eine Weile angeguckt und dann gesetzte der Gesetzgebungsprozess ein und Jahre später hat man dann mal angefangen, irgendwas zu regulieren. Jetzt ist auch dem Gesetzgeber, glaube ich, klar, dass das so nicht funktionieren wird. Die Gefahr, dass in den Jahren, die der Gesetzgeber brauchen würde, um auf etwas zu reagieren, sind viel zu lang, um Gefahren da abzuwenden. Das heißt, er probiert sich hier an einer vorausschauenden Regulierung im Sinne von, was wird denn wohl noch passieren und was muss ich heute schon beachten, was zukünftig dann sein wird. Und das ist nicht leicht und da passieren Fehler. Aber erstmal finde ich es einen guten Versuch. Und solange die EU jetzt beim AI-Act bereit ist, da auch dann im Laufe der Zeit nachzujustieren, finde ich es erstmal eine gute Sache. Die Anforderungen, die jetzt so an uns Unternehmen gestellt werden, wenn wir KI einsetzen, sind jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, das kann man nicht lösen. Ja, da sind wir mit der DSGVO ehrlich gesagt ganz andere Sachen gewohnt. Man muss sich einmal damit beschäftigen, was ist denn, benutze ich überhaupt KI im Unternehmen? Dann gibt es die Pflicht, dann auch die Mitarbeitenden dazu zu schulen. Das finde ich erstmal total sinnvoll. Und dann gibt es in vielen Fällen Kennzeichnungspflichten, auch das aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Wir haben gerade eine sehr öffentliche Debatte über die Verwendung von KI beim Erstellen von Texten in Zeitungen oder bei politischen Reden oder so. Ich glaube, da werden wir uns irgendwann dann gewöhnen, dass es einfach Standard ist, dass KI eingesetzt wird, um Texte zu erzeugen. Vielleicht finden wir irgendwann mal ein Kennzeichen human only oder so. Das wird die Ausnahme sein und bleiben. Da muss man es dann also nicht übertreiben. Dass man mit wieder Cookie-Banner, den man einfach nur noch genervt wegklickt, weil jede Seite Cookies benutzt, dann verfehlt es so ein bisschen seine Wirkung. Nämlich zu sagen, oh, passen wir hier genauer auf. Und wenn man jedes Mal das sagt, dann hört man es irgendwann nicht mehr. Deswegen wird diese Kennzeichnung, glaube ich, sicher nochmal angepasst werden. Aber sie ist im Prinzip eine gute Idee. Und auch diese verschiedenen Risikolevels, die es dann da gibt, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich werde das auch bei Kunden nicht müde zu sagen. Das Human in the Loop, sagt man dann Neudeutsch, eine wichtige Sache ist. KI darf gerne helfen, aber wichtige Entscheidungen sollten Menschen treffen aus guten Gründen. Und insofern finde ich die Regulatorik zumindest im Kern eine sinnvolle Sache.
Risikofaktoren hast du gerade gesagt. Da kommt man natürlich beim Thema KI zu einer Frage, die jetzt auf der Hand liegt, was gerade so aktuell ist. SpaceX ist ja jetzt am 12. Juni 2026 an den Nasdaq gegangen mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar und einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar, dem größten Börsengang der Geschichte. Und da geht es ja auch um KI. Da sollen dann ja irgendwann Riesenrechenzentrum ins All geschossen werden, weil da ist es ja eh kühl, spart man wieder Wasser, ist ja gut. Und er ist ja auch Raumfahrtpionier, also was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du diesen Börsengang siehst, so als Technologieunternehmer und als jemand, der für eine nachhaltige Energiezukunft arbeitet? Oder hast du dir vielleicht auch direkt so ein paar Aktien gesichert?
Nein, habe ich nicht. Ich war ein bisschen verlockt, einfach nur um Skin in the Game zu haben, um mal zu gucken, was da passiert. Aber ich habe tatsächlich nicht gemacht, was vor allen Dingen mit der Person von Elon Musk zu tun hat. Ich habe auch nochmal ein paar Jahre in Tesla gefahren und war und bin, muss ich ehrlich sagen, immer noch schon auch beeindruckt von der Leitung, die Elon Musk vielleicht nicht immer er selbst. Tesla hat er gekauft, das gab es ja schon, hat er gar nicht mitgegründet und so. Aber trotzdem hat er viele, viele Technologien zum Durchbruch verholfen, auch tatsächlich die E-Mobilität, glaube ich, massiv vorangetrieben. Und jetzt die Wiederverwendbarkeit von Raketen, das war eine Wahnsinnsinnovation. Das Satellitennetzwerk, das er gebaut hat mit Starlink, das einzige profitable Geschäft übrigens von SpaceX, hilft jetzt gerade in der Ukraine, im Ukraine-Krieg und so. Also bei all dieser total richtigen Kritik über diese Person, Elon Musk, mit seinen politischen Ansichten und Methoden. Das, was er technologisch da geschaffen hat, sicher erstmal etwas, was man durchaus ganz neutral erstmal zur Kenntnis und vielleicht sogar nehmen kann und vielleicht sogar ein bisschen bewundern kann. Nichtsdestotrotz ist dieser Börsengang etwas, was mir schon auch Sorgen macht, denn der hat ganz viele Anzeichen, dass das nicht ganz koscher ist und dass da vielleicht auch Kleinanleger ausgenutzt werden. Das wäre eine wahnsinnig hohe Quote an Kleinanlegern. Ich glaube, über 30% waren freigegeben worden für Kleinanleger.
Und normal sind so zwischen 7% und 10%, ne, muss man dafür vielleicht wissen.
Genau, ganz genau. Und gleichzeitig sind ja nur ganz wenige Aktien im Free Float, also frei verfügbar, glaube ich, unter 5%. Das heißt, die Kontrolle liegt weiterhin sogar bei einer Person, die dann Master, glaube ich, über 8% der Stimmrechte. Und das ganze Konsortium SpaceX, das ist ja inzwischen eben ein Gemischtwarenladen, wo eben auch XAI seine, muss man sagen, erfolglose AI-Company mit drin ist, sodass dieser ganze Börsengang vor allem aufgrund dieser Person von Elon Musk und seinen Geschichten, die er erzählt, und wo er viel Hoffnung macht auf die Zukunft, du hast gerade schon die Rechenzentren im All genannt, wo die viele Experten sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil eine Kühlung dann doch eine Katastrophe ist im Weltall, du hast nämlich kein Mittel, quasi Luft oder Wasser, das die Abwärme von den Chips, die ja produziert wird, wegtransportieren kann. Aber technisches Detail, also da wird viel Hoffnung auf die Zukunft verkauft an insbesondere Kleinanleger. Und ich würde nicht darauf wetten, dass der Aktienkurs nächstes Jahr noch über Ausgabeniveau ist. Dafür verbrennt das Unternehmen viel zu viel Geld. Also ich bin da sehr, und gleichzeitig erzieht er dem Markt auch sehr viel Geld, jetzt auch vor den anstehenden Börsengängen von Anthropic und OpenAI und so. Also da bin ich jetzt nicht ein Fan, ich habe keine Aktien gezeichnet.
Okay, ich wage da jetzt mal einen ganz gewagten Vergleich. Ist womöglich Elon Musk der Manfred Krug der Telekom-Aktie?
Ja, das, ich weiß nicht, ob das so gewagt ist. Also das liegt nicht so weit weg. Also diese Volksaktiengeschichte auf dem absoluten Höhepunkt des auch vielleicht KI-Hypes nochmal ganz viel Geld aus dem Markt zu ziehen und da auch viele Kleinanleger mit reinzuziehen, das wird aber auch erst die Zeit zeigen. Ist das jetzt wirklich der Höhepunkt, wie damals mit der Telekom-Aktie und dem Zusammenbrechen des neuen Marktes, oder sehen wir noch 1, 2, 3, 4 Jahre weitere Gewinne. Die meisten sind es ja eigentlich, irgendwann wird es einen Abschwung geben. Der wird aber auch schon wieder eine Weile vorausgesagt. Fast so lange wie die Kernfusion wird das Zusammenbrechen der KI-Blase vorher gesagt. Ich glaube schon auch daran, dass die Bewertungen zu hoch sind und es irgendwie eine Korrektur bedarf. Nur weiß halt keiner, wann das sein wird.
Ja. Gut, machen wir nochmal eine Kurve, nochmal ganz zu was anderem, bevor wir so langsam auch zum Ende kommen. Ihr seid ja bei Lyngtech so mittlerweile, glaube ich, 150 Mitarbeitende.
Nicht ganz so, 120, okay.
Da geht es natürlich auch bei so vielen Menschen schon natürlich um so Themen wie Unternehmenskultur, ist etwas, was mich ja auch sehr umtreibt, und Werte. Wie geht ihr, also wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben? Vor allen Dingen jetzt auch, weil ihr ja auch wirklich bei KI sehr viel KI nutzt und du ja auch gerade gesagt hast, ihr habt es geschafft, mit Hilfe der KI eine Plattform zu entwickeln innerhalb von paar Wochen, wo man sonst Jahre braucht. Das heißt, da wird ja auch Manpower ohne Ende eingespart, vermute ich jetzt mal. Wie wird das bei euch diskutiert?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin ja jetzt ein Jahr, fast genau ein Jahr dabei und will den Kolleginnen und Kollegen da keinen Honig um den Bart schmieren, aber diese Unternehmenskultur, die ich da vorgefunden habe, die ist schon sehr besonders. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass von den 100, wie gesagt, 20 ungefähr Mitarbeitenden nur noch ein Bruchteil tatsächlich aus der Region Hannover kommen, wo dieses Unternehmen ursprünglich gegründet wurde, was auch damit zu tun hat, dass sie voll in Corona-Zeit reingelaufen sind mit ihrer Wachstumsphase, und da wurde man, also da waren sowieso alle im Homeoffice, und da hat man die Chance benutzt, im Recruiting auch zu sagen, wir brauchen Expertinnen und Experten, egal wo die wohnen. Inzwischen sind wir eigentlich ein fast Remote-First-Unternehmen. Wir versuchen immer noch so, uns einmal im Monat zu sehen, dann kommen wir zu einer Session zusammen bei uns im Büro, wofür wir extra Flächen haben, die nicht viel zu groß sind dafür, dass kaum noch jemand da ist, aber einmal im Monat treffen wir uns beim sogenannten Lunch-Sync, um über Themen zu sprechen, die den Mitarbeitenden am Herzen liegt. Das sogenannte Open Space Format. Das heißt, nicht wir als Unternehmensleitung bestimmen dort die Agenda, sondern die Mitarbeitenden selbst. Die kommen morgens zusammen und definieren die Agenda für den Tag, sprechen über die Dinge, über die sie sprechen wollen. Dann geht es natürlich viel auch um Netzwerken, aber eben auch um den Austausch. Was passiert denn hier gerade? Da werden Vorträge über KI gehalten, dann wird gezeigt, was ich da mal ausprobiert habe mit irgendeinem LLM und was man Tolles machen kann. Und da sieht man ganz viel positive Effekte dann wiederum auch von dieser Verteilung, und dass eben nicht alle gleich sind und alle aus demselben Dorf kommen, sondern viel von der Welt auch und von verschiedenen Einflüssen sehen. Ich glaube, da leben wir viel von auch einer Diversität der Eindrücke, eben gerade durch die Verteilung, und haben es aber gut im Griff, wirklich so eine Remote-First-Company trotzdem dazu zu bringen, dass die eng zusammenhält. Und für diese Verhältnisse erstaunlich geringe Fluktuation. Wir haben viel Veränderung jetzt in den letzten Monaten und Jahren gehabt, ja auch mit mir als neuem CEO. Das ist ja auch immer eine wichtige Veränderung für so ein Unternehmen. Gründen gerade neue Geschäftsbereiche gefühlt am laufenden Band, jeden Monat eine neue. Ich habe ein fantastisches Management-Team, die das aufnehmen und sagen, jawohl, finden wir nachvollziehbar, finden wir richtig. Wir nehmen jetzt auch die Verantwortung und bauen da mit. Also eine sehr auch veränderungsfreudige Unternehmenskultur. Und auf so einer Kultur lässt sich dann auch wirklich KI hervorragend einführen, auch ganz spielerisch. Wir haben da mit Hackathons gearbeitet, haben die Weihnachtsfeier gestartet von einem dreistündigen Hackathon, wo wir einfach alle KI-Tools, die wir gerade so hatten, bereitgestellt haben und dann gesagt, braucht man was damit, mal gucken, was dabei rauskommt. Und da waren von sehr, sagen wir mal, wirtschaftlich denkenden Projekten, die dann irgendwie die Buchhaltung optimiert haben, bis ganz lustigen Projekten, wo so ein virtueller Look durch KI animiert und sprechend am Eingang uns erwartet, mit Gesichtserkennung die Stimmung versucht abzulesen, entsprechend lustig darauf reagiert. Also da waren ganz tolle verschiedene Projekte dabei, die auch den anderen dann wieder Mut gemacht haben, zu sagen, ach, die Technologie, die nehme ich mir mal mit und zu Herzen. Und was ich sagen kann, bei einem Unternehmen, da haben wir ein bisschen Glück, in einer Wachstumsbranche wie Energie zu arbeiten. Uns geht die Arbeit nicht aus. Das heißt, die Effizienzgewinne, die wir da heben, stecken wir immer direkt in neue Projekte. So was wie Smart Meter Now hätten wir gar nicht machen können, weil alle Menschen gar nicht zur Verfügung gestanden hätten, die auf anderen Projekten gebunden war. So können wir immer mal wieder frei werdende Kapazitäten auch in neue Initiativen stecken. Haben jetzt gerade drei neue Geschäftsbereiche gegründet und nicht einen weiteren Menschen eingestellt, weil wir das aus den vorhandenen Kapazitäten stemmen konnten.
Aber es klang ja gerade wie eine richtig besinnliche Weihnachtsfeier.
Danach ja. Wir haben schon auch noch Glühwein getrunken. Aber das war,
Okay.
ja, aber auch das, dass da keiner gesagt hat, was soll das denn? Ich bin hier extra nach Hannover gekommen, aus
Ja.
Wien oder München, und muss jetzt ja auch noch arbeiten. Hat keiner gesagt, war sehr, sehr lustige 3 Stunden mit meiner Preisverleihung.
Aber man kann sagen, ihr profitiert wirklich von Vielfalt. Ist das so?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Vielfalt im Denken, Vielfalt. Also wir haben auch viele verschiedene Menschen, die aus unterschiedlichen Branchen kommen, nicht nur ITler, sondern eben auch Energiefachleute. Ich komme ja jetzt gar nicht aus der Energiewirtschaft. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ich muss mir immer viel erklären lassen von den Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein komplexes Marktumfeld. Und gleichzeitig bringe ich halt auch nochmal eine andere Sicht rein. Du hast E-Commerce genannt, aber ich war ja auch im Steuerumfeld, auch eine regulierte Branche, und bringe dann vielleicht mal einen Gedanken mit, wie man was lösen könnte, den ich nicht hätte, wenn ich immer schon in der Energiewirtschaft gewesen wäre. Also, genau diese Offenheit dann auch mit zu sagen, wer bist du denn? Du hast doch gar keine Ahnung von Energie, sondern zu sagen, ach, was bringst du denn für einen interessanten Blickwinkel mit, ist schon eine schöne Sache.
Ja, cool. Das klingt, finde ich, ziemlich sinnvoll. Und damit sind wir beim Sinnstift. Der Sinnstift, ihr kennt ihn, kurze Erklärung nochmal dazu. Ein Bleistift, der über seinen Nutzen hinaus, nämlich dass man damit schön schreiben kann, auch noch was Sinnvolles erbringt. Nämlich wenn man den dann am Ende einpflanzt, also die kleine Kappe am oberen Ende, dann kommen da lauter kleine, hübsche Vergissmeinnicht raus, sofern man sie fleißig.
Der Sinnstift.
Und zum Sinnstift gibt es immer noch eine Frage. Was ist denn dein wichtigster persönlicher Wert, wo du auch sagst, der ist für mich ja eigentlich nicht verhandelbar?
Also das Unternehmen, was wir haben mit Net Positive, das ist vielleicht mehr als so ein Unternehmensname. Es ist schon so ein bisschen eine Grundhaltung, auf die ich gucke. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und beschäftige mich gerne mit vielen verschiedenen Sachen. Ich habe aber auch den Drang, mich irgendwie auszudrücken. Und das kann fotografisch sein, bin so ein bisschen Hobbyfotograf und will mich nicht Künstler nennen, um Gottes Willen, aber so ein bisschen eine kreative Ader wird da irgendwie frei. Ich mache Musik. Meine Frau ist Musikerin und eben auch in der Technologie und Softwareentwickler, auch jetzt mit KI-Hilfe wieder viel mehr als früher. Dann geht es mir immer darum, irgendetwas zu tun, ein Werk zu erstellen, etwas zu verändern, und das immer mit dem Wunsch nach einem positiven Effekt auf mein Umfeld, sage ich jetzt mal. Die Gesellschaft klingt schon wieder sehr groß, Aber das kann ganz klein sein, die Familie da irgendwie dafür zu sorgen, dass es denen gut geht und mit meinem Handeln auch immer besser. Da fängt es schon an und dann eben in meinem Umfeld, im Unternehmertum, dass die Mitarbeitenden eben nicht nur einen Job haben, wo sie Geld verdienen, sondern sich auch inhaltlich, fachlich, menschlich weiterentwickeln können, bis hin zu den Produkten, die wir bauen, dass die einen messbaren, positiven Nutzen auf die Gesellschaft haben. Das ist schon mein großer Sinn. Also tatsächlich einen positiven Beitrag leisten für eine positive Veränderung
Positiven.
des Umfelds.
Ja, positiver Beitrag leisten, was ist ein schöner Wert. Dann kommen wir jetzt noch zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Du hast ja nicht nur ein Herz, sondern Million Hearts. Worum geht's denn da?
Ja, das ist genau ein Ausdruck von diesem Wunsch, was zu verändern. Und nicht alles kann man im wirtschaftlichen Handeln positiv beeinflussen. Es gibt immer auch Dinge, die sich wirtschaftlich nicht so gut messen lassen. Und deswegen habe ich irgendwann eine kleine Stiftung gegründet, Million Hearts. Mein Business heißt Million Brains, ja, weil viele, also KI sind so wie viele Gehirne. Und Million Hearts ist quasi das Pendant dazu. Was können wir denn Gutes tun mit auch KI? Und dann mache ich immer wieder Projekte, die so im Bereich Demokratiestärkung passieren. Habe mal zur Bundestagswahl ein Projekt gemacht, wo man mit KI-Avataren den BundestagskandidatInnen votieren konnte, KI gefact-checkt und Co., aber auch ein Aufruf zur EU-Wahl, wenn man sich so dicker auf sein Profil machen konnte, bis hin zu finanzieller Bildung über einen Rechner, der mir zeigt, wenn ich nur jeden Tag meinen Starbucks-Kaffee spare, was kann ich denn da an Vermögen anhäufen über die Zeit. Also so sehr unterschiedliche Projekte, die alle keinen ökonomischen Nutzen entfalten, sondern einfach nur hoffentlich einen gesellschaftlichen, und die finanziere ich dann aus dieser Stiftung raus.
Sehr cool. Also für die Zuhörer und Zuhörer, das wird alles hinterher in den Shownotes unten verlinkt, dann könnt ihr euch das da auch angucken. Die zweite Frage noch, was würdest du heute einem jungen Menschen raten, welchen Beruf er nehmen sollte, also was wirklich so absolut zukunftssicher ist und nicht durch KI ersetzt werden kann?
Ich stehe genau vor dieser Herausforderung. Mein großer Sohn ist 19, hat jetzt gerade Abitur gemacht
Ach,
und fängt
prima, meiner
schon an,
auch.
demnächst zu studieren. Ja. Also solchen Menschen zum Glück heutzutage muss man ja gar nicht mehr viel raten. Die haben eine gute Ausbildung genossen, die machen sich hier einen eigenen Kopf, aber natürlich sprechen wir auch darüber. Und sicher, anders als noch vor 3 Jahren, würde ich tendenziell eher vorsichtiger sein, zum Beispiel den Informatikerberuf zu empfehlen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es die nicht mehr brauche. KI und Co. erfordern das genau ja auch. Aber die Erwartung, ich studiere jetzt Informatik, auch wenn ich mich da vielleicht nie besonders für interessiert habe. Und das wird ja immer gut bezahlt. Ich glaube, diese Zeiten sind jedenfalls vorbei. Man muss schon eine Leidenschaft dafür da auch mitbringen. Das dann wiederum für jeden Beruf. Insofern würde ich im Moment mehr denn je sagen, folge deinen Leidenschaften. Da du eine Leidenschaft für hast, wirst du auch immer eine Nische finden, wo du dich einbringen kannst. Mein Sohn vermutlich Physik studieren. Das ist ein relativ breit anwendbares Feld. Kann man Unternehmensberater werden, Wissenschaftler, Forscher, Ingenieur,
Oder
verschiedene
Bundeskanzler.
Ausprägungen oder Bundeskanzler. Genau. Also das schadet sicher nicht, ein breites wissenschaftliches Fundament zu haben. Aber wahrscheinlich sind tatsächlich Berufe auch in sozialer Hinsicht und so in Zukunft gefragter denn je. Wenn man dafür eine Ader hatte, ist das sicher auch nicht falsch.
Okay, dann zur letzten Frage. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt zum Lesen kommst, aber gibt es ein Buch, was du uns dringend empfehlen würdest, was wir noch lesen sollten?
Jetzt habe ich leider den Titel vergessen. Mein bester Freund hat mir gerade zum Geburtstag eins geschenkt über China und wie die eigentlich ticken und was die in der Technologiewelt denn da eigentlich gerade anstellen. Das finde ich schön, weil es mir so einen blinden Fleck löst. Die haben ja alle blinde Flecke und ich sicher mehr als viele andere vielleicht sogar noch, weil ich oft in so einer Bubble lebe. Und dann mag ich es immer, wenn mir mal jemand etwas in die Hand drückt und sagt, hier, guck mal über deinen Tellerrand hinaus. Und das gilt aber auch für viele andere Bücher. Eins, was mich bis heute begleitet, ist von Harari. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Eine kurze Geschichte der Menschheit, glaube ich,
Ja,
heißt es auf Deutsch. Das ist jetzt schon ganz, ganz schön alt, aber ich muss immer mal wieder dran denken. Da ist hier viel Weisheit drin eingegossen. Aber es ist nicht mehr so aktuell. Es eignet sich jetzt nicht als Buchtipp. Aber ich lese schon noch, doch.
okay. Ja, vielleicht kannst du das Buch über China für den Titel hast du mir noch per Mail schicken, dann schreibe ich es auch
Ganz
noch unten
gerne.
in die Shownotes rein. Wenn es interessiert, kann dann dort reingucken. Ja, damit sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast Björn Weide. Er ist nicht nur CEO des Technologieunternehmens Lyngtech, das haben wir gerade gehört, sondern auch noch viele andere Sachen. Und das alles werde ich unten in den Shownotes verlinken, auch das LinkedIn-Profil von Björn. So könnt ihr immer gucken, was er macht oder euch mit ihm vernetzen. Mein Name ist Jürgen Schöntorf von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten oder eben diese Unternehmen vorzustellen. Und sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja auch Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und heute haben wir auch wieder gehört, das ist mit KI natürlich ein Stück weit schwierig, aber machbar. Auch dort sind die Entwicklungen im Gange und es gibt viele sinnvolle Anwendungen im Bereich KI, die auch uns allen nutzen können. Schauen wir mal, wie die Entwicklung da weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und ganz herzlichen Dank an dich, lieber Björn, für heute das ja, spannende, interessante, inspirierende Gespräch. Ich habe wieder einiges gelernt.
Ich danke dir, Jürgen, für die Einladung.
Sehr gerne.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.